Reisen, Reisen. Geschichten. Mit Jochen Schliemann und Michael Dietz.
Schönen guten Tag zusammen. Mein Name ist Michael Dietz und der Mann, der mir heute nicht gegenüber sitzt, sondern über den Datenhighway mit mir verbunden ist, das ist Jochen Schliemann. Hallo Jochen.
Hallo, da war noch so ein digitales Ruckeln in meiner Stimme gerade.
Das ist sehr lustig, Jochen, wenn du so anfängst. Das finde ich cool.
Ja, du hast mit Datenhighway angefangen, Meister. Also von daher, ich habe den
Teppich
nicht mehr Stockwerk weiter nach unten gelegt.
Ich wollte in deiner Sprache sprechen, weil wir sind jetzt ja auch so zwangsdigitalisiert, wir alten Leute. Und das ist so das einzig, so eine der wenigen guten Punkte an dieser Zeit gerade, dass wir flexibel sein müssen im Kopf und auch technisch, und wir merken, wie weit es in Sachen Digitalisierung in Deutschland hakt und dass da noch viel Aufholbedarf ist, auch bei uns, mein Freund, aber wir kriegen das ganz gut hin. Ich sitze hier in meinem Büro, ich gucke raus in den blauen Himmel und habe drei technische Geräte, Laptop, Handy und unser Aufnahmegerät bei mir. Wie sieht's bei dir aus, Jochen?
Ähnlich, ja. Ich sitze in dem Raum, in dem wir zeichnen ja manchmal bei Michael auf und manchmal bei mir. Und ich sitze tatsächlich in dem Raum, in dem wir mal aufzeichnen, mit dem weißen Teppich und vor meinem Plattenregal, das im Rücken, und gucke jetzt auch raus so ein bisschen auf Köln, und die Sonne scheint immer noch. Also seit wir zu Hause bleiben müssen, ist ja gutes Wetter. Und von daher.
Ist fantastisch, ja.
Ja, aber so sitze ich hier an einem Tisch mit einem Laptop, einem Handy, und ich zeichne mit meinem Mikro auf, was vielleicht auch erklärt, und das mögt ihr uns bitte verzeihen, dass wir zeichnen jetzt einfach getrennt voneinander auf, was gar nicht das Problem ist. Ich bin froh, den Mann nicht zu sehen, nur es ist einfach so, dass wir vielleicht mal ein bisschen eine Sekunde ein bisschen anders klingen oder so. Das ist einfach der Situation geschuldet. Ich glaube, das ist nicht schlimm, ist sei nur gesagt, nicht wundern. Also die Situation ist einfach anders.
Ja, wenn es bei dir komisch klingt, fehlt dir halt meine menschliche Wärme. Und genau, das werden die Leute auch sehr, sehr schnell registrieren.
Ganz sicher.
Aber ich versuche das mit noch mehr Hitze und Leidenschaft auszugleichen.
Alter Schwede.
ihr habt im Intro, ich schreibe meine Texte übrigens selbst, ihr habt im Intro schon gehört, unsere Chefin hat was anders gesagt. Sie hat gesagt, Reisen, Reisen, Geschichten. Und wir müssen natürlich in Zeiten von Corona, wir machen keine große Corona-Folge, das will ich gleich sagen. Wir wollen uns ein bisschen wegtreuen im Kopfkino, ein bisschen Ablenkung, weil Corona haben wir alle vollgeballert zurzeit. Und deshalb haben wir gesagt, wir können jetzt auch keine einfachen Reisetipps mehr geben für die nächsten Wochen und Monate, weil wir nicht wissen, wann und wie wir wieder normal reisen können. Das werden wir in den nächsten Wochen und Monaten immer wieder neu bewerten müssen. Deshalb haben wir uns gedacht, Jochen, wir erzählen Reisen, Reisen, Geschichten.
Ja, genau. Also das Wichtigste hast du, glaube ich, schon gesagt. Das kannst du ganz gut, das Wichtige am Anfang sagen. Zum Beispiel, dass du mich vorstellst oder so. Mhm. Das eine Wichtige ist, glaube ich, genau, das machen wir eben nicht. Wir machen jetzt keine Corona-Folge oder so, sondern wir machen das, was wir lieben an Reisen, Reisen, und wir machen das, was ihr uns zumindest spiegelt, auch liebt, nämlich wir erzählen Reisegeschichten, nur halt ein bisschen mehr, genauso viel Reise, nur ein bisschen mehr Geschichte, denn wir verbinden mit diesem Format, das wir hier produzieren, eigentlich sowas wie Fernweh, Kopfkino, aber auch eine Reisephilosophie, ne? Das wisst ihr auch, die zu den Auftritten kommen oder uns hören, dass es eben nicht um konkrete Hoteltipps oder so geht, sondern eher um ein Ort, den man Menschen näher bringt und vielleicht auch einfach diesen liebevollen Arschtritt selber in diese wundervolle Welt zu gehen. Und das Witzige ist, dass wir gemerkt haben, als wir gesagt haben, wir können jetzt nicht sagen, ihr fahrt jetzt morgen alle nach London, weil das geht nicht. Dass wir gemerkt haben, wir reisen ja beide seit 25 Jahren. Und also sprich,
seit sind wir schon so alt, Jochen?
Ja, seit ich eingeschult wurde. Reise ich. Nein, aber wir reisen schon sehr lange. Und es gab immer Geschichten, die wir uns auch so erzählen und von denen wir denken, die sind in dem, was uns und euch wichtig ist, irgendwie auch total interessant. Die aber schwer in dem Moment zu erzählen sind, weil sie vielleicht ein bisschen lange her sind oder weil sie zu absurd sind, weil sie auch teilweise in Ländern auch handeln, die gerade gar nicht zu besuchen sind. Jetzt gar nicht wegen Corona, sondern wegen von mir aus Boko Haram, also Terror oder was auch immer. immer. Und so haben wir gemerkt, dass wir eigentlich genau das Gleiche jetzt fortführen können, wo wir nicht ganz konkrete Tipps geben wollen, weil die einfach nicht umzusetzen sind, aber dass wir weiterhin über Orte berichten, nur so ein bisschen mehr die Geschichte mit einfließen lassen, dieses Kopfkino, was uns allen auch hilft in dieser Zeit, in der wir halt drin sitzen und draußen die Sonne scheint, dass man sich halt so ein bisschen wegträumt. Und das war der Gedanke hinter Reisen, Reisen, Geschichten. Das heißt, es wird sich vielleicht gar nicht so viel verändern für euch im ersten Moment. Es wird nur der rote Faden unserer Geschichten wird vielleicht ein bisschen anders sein, vielleicht sogar ein bisschen persönlicher. Ich werde ein bisschen was mehr von Michael erfahren und er ein bisschen mehr von mir.
Davor haben wir natürlich sehr viel Angst, aber es könnte auch sehr spannend werden.
Stark.
Nein, stark. Wir wollen euch natürlich auch ein bisschen triggern. Also die Folge heute wird die Überschrift haben, oder habt ihr schon gesehen, unser alter Fehler, die erste große Reise. Ja. Und da wollen wir vielleicht von euch auch so ein bisschen dieses Gefühl, dieses aufregende Gefühl wieder so ein bisschen wecken, was von damals, von dieser ersten großen Reise vielleicht herrührt, oder euch vielleicht dazu inspirieren, das nächste Mal auch vielleicht eher was Verrücktes zu machen. Und da zählt es gar nicht, ob wir das schon in den 90er gemacht haben und ihr das jetzt macht. Also das versuchen wir bei Reisen, Reisen, Geschichten mit ein paar Specials, mit ein paar Überschriften. Und dazu sind wir auch dann froh, sprechen wir nachher noch ein bisschen drüber, wenn wir auch von euch dazu Feedback bekommen, eure Geschichten vielleicht hören. Dazu dann aber gleich. Bevor wir mit der ersten großen Reise starten, und heute ist es so Jochens erste große Reise, bin ich auch sehr gespannt, wo er sich da verletzt hat und welches Krankenhaus er beim allerersten Mal erlebt hat, weil Jochen ja ganz traditionell immer dahin reist, wo er sich wehtut. Und ich bin schon gespannt, wir wissen ja, also das ist natürlich so ein bisschen der Spoiler, er hat es überlebt, er ist zum Glück bei uns. Ihr seid auch bei uns, das freut mich sehr, wir haben auf Insta und auf Facebook sehr viele Nachrichten in den letzten Wochen bekommen. Und da freuen wir uns sehr. Also schreibt uns gerne Nachrichten, wenn es manchmal ein bisschen länger dauert, verzeiht uns das mit dem Antworten. Aber wir versuchen alle zu beantworten und ein paar nehmen wir auch immer in diesen Podcast rein. Und auch ganz herzlich lieben Dank, wenn ihr uns bei iTunes irgendwie Sterne schenkt und da was dazu schreibt. Das sehen wir auch, das lesen wir auch sehr, sehr gerne. Vielen, vielen Dank. Das hilft uns natürlich auch immer weiter. Je mehr ihr da schreibt, desto mehr kommen wir in den Algorithmus so ein bisschen auch bei iTunes hoch und desto mehr wächst unsere Community. Da freuen wir uns sehr. Jetzt aber erstmal, lieber Jochen, eine Mail von Vincent. Der grüßt aus Argentinien. Und der schreibt, danke für die vielen Updates zur Situation in Deutschland. Wir haben ja auf Instagram in den letzten Tagen, in denen sich sehr viel bewegt hat zu Corona, das auch ein bisschen eingeschätzt für Reisende und wie das in Deutschland so läuft. Dafür bedankt sich Vincent, vielen Dank. Und er freut sich natürlich über die vielen spannenden Podcast-Folgen, welche mir das Warten auf eine Evakuierung aus Buenos Aires erleichtert. Also der ist gerade in Argentinien. Hier bin ich leider nach einer Südamerika-Reise gestrandet. So hören wir zu dritt in einem Ein-Mann-Apartment während der Ausgangssperre von den verschiedenen Reiseerfahrungen. Gerne auch öfters mit Gästen. Und da spricht er bestimmt auf die Folge mit Fahr in Urlaub an.
Da war doch was.
Großartig war die. Also ich habe sie mir, du hast sie ja auch schon heimlich wieder angehört. Ich habe es mir auch nochmal angehört. Man hat jetzt auch ein kleines bisschen mehr Zeit, so nachts, wenn man allein ist. Und es sind einfach so lustige Episoden und Geschichten von Fahren drin. Also selbst wir haben sie schon zweimal gehört.
Ja, es ist so, es gibt so ein paar Leute stechen einen einfach so aus, ne? Der schnippt einen so ein bisschen von der Schulter. Man denkt, er hat schon viel gesehen und dann fährt er halt mit dem Motorrad durch Mali, durch irgendwelche brennenden Felder und fällt ihm noch nebenbei noch aus dem Mund, dass er irgendwie Afrika auch mal umrundet hat mit dem Jeep. Also Leute, wenn ihr mal wirklich gar nicht mehr weiter wisst, hört euch die Reisen-Reisen-Folge mit Farin Urlaub an.
Ja.
Es ist ein großes Geschenk, das auch wir erfahren durften.
Dazu schreibt Luke Ho bei Instagram. Hallo ihr zwei. Ich habe mir euren letzten Podcast nun aus dem Homeoffice angehört. Ich hatte zuerst Schiss, dass es ein Corona-Podcast wird. Danke, dass ihr das nicht gemacht habt. Ja, natürlich thematisieren wir das so ein bisschen jetzt im Vorfeld, aber dann ist Zeit zu träumen. Der bedankt sich auch für die schönen Stunden mit Fahr in Urlaub und er hätte noch stundenlang zuhören können. Hätten wir auch.
Ja.
Also vielleicht kriegen wir Farin irgendwann dazu, in ein paar Jahren, dass er sagt, komm, Jungs, ich habe nochmal Mitleid mit euch, ich erzähle euch noch ein paar Geschichten. Ja. Und dann habe ich noch an Juli, die hat geschrieben bei Instagram, lieber Jochen, das bist du Jochen, lieber Hallo. Michael, gerade in der aktuellen Situation tut es unglaublich gut, sich mit eurem Podcast in die Ferne zu träumen und sich dabei zu vergegenwärtigen, dass es auch ein Danach und vor allem ein da draußen voller Abenteuer und toller Reiseerlebnisse gibt. Vielen, vielen Dank dafür und macht genauso weiter. Yeah.
Ja, schön. Also der Gedanke an das Schöne, was war und was auch noch kommt, kommen wird, macht es einem leichter, die Geduld zu haben. Und die müssen wir jetzt kurz haben. Genau. Jetzt musst du, Michael, Geduld haben, denn es geht los.
Ich bin ja fleischgewordene Geduld mit dir.
Ja, ja. Ja. Das ist stark formuliert.
Ich dachte immer, mein Karma-Konto wäre gut und dann liefst du beim Weg. Und jetzt habe ich eine neue Aufgabe.
Jetzt bist du stark im Plus, oder? Ja, herzlichen Glückwunsch. Hast ja gesehen, was gebracht hat. Jetzt sitzt du in einer Butze und kannst nicht raus. So.
Nee, ja.
Und ich rufe an. So, wobei du hast angerufen, sind ja deine Kosten. Haha. So, ja.
Also, du denkst doch noch, dass so Gespräche Einzelgeld kosten. Das finde ich super. Ne? Von wegen,
ich habe hier eine Wählscheibe stehen, Meister. Ja,
von wegen Datenhighway. Ne? Das ist deine Welt, Jochen.
Ja. Ich bin hier mit Wählscheibe. Wenn ich dich anrufe, ich 20 Minuten vorher fange ich an zu wählen, Meister. Du liegst da noch im Bett.
Das stimmt.
Egal. Andere Geschichte. Also, es geht tatsächlich um die erste große Reise und es geht in dem Fall auch und das hat mich tatsächlich gefreut, als ich mich damit nochmal auseinandergesetzt habe und alte Fotos rausgesucht habe von mir auf meiner ersten Reise. Die werdet ihr auch alle bei Instagram und Facebook sehen, Leute. Macht euch auf was gefasst.
Ich habe schon was davon gesehen, Leute. Darf ich das eine sagen? Bei dem einen Bild dachte ich, habe ich so Jochen auf WhatsApp zurückgeschrieben, wer ist die Frau da von hinten?
Ja, genau.
Es war Jochen. Aber das nur so, um euch so richtig scharf auf die Bilder zu machen.
Ja, genug des Mystery-Teasings. Das kann jetzt wirklich alles bedeuten, merke ich gerade. Aber egal.
Ja.
Ich habe mich so durch diese Fotos so gewühlt und habe so das so rekapituliert. Und es ist ganz toll, wie man dann einfach so ganz, ganz kleine Feinheiten, irgendwie, die einem so einfallen und die tatsächlich, bei denen ich gemerkt habe, so, das macht ganz, ganz viel von dem aus, was wir hier als wie wir sind, also wie du auch bist. Und deshalb interessiert mich das auch, das von dir zu hören. Also letztlich ist ein Schwerpunkt dieser Folge aber auch das Land Indonesien tatsächlich, was sowieso ein spannendes Land ist für alle unsere Leute. Und ich meine, über Bali muss man nicht mehr viel sagen. Stichwort Infinity Pool, Yoga machen und runterkommen.
Aber ich glaube, du hast ein anderes Bali erlebt, damals vor 250 Jahren. Ne?
Ja, tatsächlich, das ist auch interessant. Und vor allen Dingen, ich fange einfach mal an. Also der erste Trip, um es mal so zu erzählen, Michael, waren ungefähr, also einfach mal die Hard Facts, 3 Monate direkt nach dem Abi, also nach der Schule, von Bali nach Peking. Also eine riesige Strecke. Mhm. Also von wirklich Süd-Südostasien nach Nordasien sozusagen in Peking. Peking ist ja im Norden Chinas. Und ich bin da erstmal geflogen mit meiner damaligen Freundin, mit einer Ex-Freundin und mit noch 2 anderen Freunden, die ich dort getroffen habe. Und hatte tatsächlich diese Situation, dass ich weiß sogar noch genau, wann es losging. Witzigerweise, dazu komme ich gleich. Genau das Datum, das ist ein anderes historisches Ereignis gekoppelt. Und ich hatte T5, das heißt, damals war noch Wehrpflicht angesagt und ich musste nicht zum Bund. Und deshalb, alle anderen Leute waren so von wegen Verweigerung oder Bund und ich war bei der Musterung und irgendwann, ich hatte nicht so richtig viel Bock.
Ja.
Aber tatsächlich hat das Schicksal dafür gesorgt, denn ich bin gegen Haselnüsse und Kernobst allergisch, um mal gleich die Hosen runterzulassen. Und das schränkt mich jetzt in meiner Lebensqualität jetzt nicht massiv ein, aber das brachte irgendwie jemand zu der Schlussfolgerung, dass ich nicht an Gemeinschaftsessen teilnehmen kann.
Alter. Deshalb hast du ein Jahr geschenkt bekommen, weil du gegen Haselnüsse allergisch bist.
Ja, und Kernobst, Meister. Ich kann keine Äpfel essen. Das ist schon ein harter Schlag, muss ich sagen.
Jetzt muss ich ganz kurz sagen, wenn wir jetzt schon mal zurückgucken, muss ich direkt ausbremsen. Ne? Ich habe ja alles versucht, irgendwie T5 zu werden. Ich habe tagelang nicht geschlafen, ich habe Dinge konsumiert, ich laufe dort auf, werde dann T2 gemustert, das heißt mit kleinen Einschränkungen. Ne? Ich war ein totales Frack und dann komme ich da rein, T2. Dann mache ich noch den blöden Spruch bei dem Typ, wenn man als Typ da reinkam damals in diese Büros, da hing hinten eine Deutschlandflagge und ich war ja schon damals sicher, dass ich verweigern werde. Also ich werde auf jeden Fall nicht zur Bundeswehr gehen. Habe natürlich auf T5 gezockt, so wie Jochen, der mit seinen Äpfeln, seinen Nüssen. um halt wirklich ein ganzes Jahr zu sparen. Das war nicht nur ein Jahr damals, es waren 1,5 Jahre, 18 Monate. Und dann sage ich noch so, halt so in der Enttäuschung, dass da T2 steht, sage ich zu dem Typ noch so frech, ja, eigentlich wollte ich T1 werden, um Fallschirmspringer zu werden. Und dann, ohne Scheiß, und dann sagt er, kein Problem, kriegen wir hin. Streicht T2 durch und trägt T1 ein.
Alter.
Ja.
Herzlichen Glückwunsch.
Herzlichen Glückwunsch. Und dann habe ich halt verweigert und ich war dann 18 Monate Zivi-Dienst und du, mein Lieber, hast das zum Reisen genutzt.
Ja, ich meine, um es kurz abzuschließen, Zivi hätte mir, und das meine ich jetzt tatsächlich völlig unzynisch, wahrscheinlich auch gut getan.
Das glaube ich auch.
Von da, das glaube ich schon. Aber wobei, das Wichtige ist, dass jetzt das Kräfteverhältnis in dieser Podcast-Kombi endgültig geklärt ist, T1 und T5. Mhm. aber wie dem auch sei, ich hab's wirklich so empfunden, als der Brief kam und es hieß, du musst da nicht hin, womit ich nicht gerechnet hatte. Auf jeden Fall bin ich dann los und ich weiß noch ganz genau den Tag, an dem das war. Nämlich, ich bin angekommen, gelandet in Den Passar, also der Flughafen, auf dem man landet, wenn man nach Bali fliegt und vor allem nach Kuta Beach Bali fährt. Das ist einer der größten Strandorte da. Mhm. Das war der 30. Juni 1996, denn...
Ja, jetzt bin ich gespannt.
Das weiß ich. Ja, denn das war der Tag, an dem Oliver Bierhoff seinen Golden Goal erzielt hat bei der EM.
Stimmt. Weißt du, wo ich da war? Na? Das weiß ich auch noch. Ich habe es nämlich nicht gesehen, weil an einem Abend in Frankfurt am Main war ein Bon Jovi-Konzert. Und wir hatten 1990 ja noch kein Nirvana und geile Musik. Da war ich nämlich auf einem Bon Jovi-Konzert.
Ja, krass. 96 war Nevermind schon 5 Jahre Draußenmeister. Also die Ausrate zählt nicht.
Ach so, 96. Okay, ich war 1990. Sorry.
Nee. Ja. Nee, das war das Finale mit Rom und ja. Deutschland als Weltmeister. Wir wurden da Europameister. So. Ja. Aber trotzdem, einfach wichtig, dass du gesagt hast, dass du Bon Jovi gerne hörst. War mir jetzt wichtig. Ich habe auch ein paar Plan von dir. Egal. Auf jeden Fall, ich weiß noch ganz genau, beim EM-Halbfinale ein paar Tage vorher habe ich zu Hause in meinem Hamburger Vorort mit meinen Eltern und ein paar Freunden dieses Jahrhundertspiel sehen. Das war eines dieser spannenden Halbfinals, so wahnsinnig, nachdem im Finale gar nicht mehr besser werden kann. Mhm. Das hat Deutschland dann gewonnen gehabt und dann wirklich 1-2 Tage später, weiß ich nicht mehr ganz genau, oder vielleicht sogar am nächsten Tag zum Flughafen in Hamburg und dann los. Und dann standen sie da alle. Und das war so der eine der ersten Momente, worüber wir auch zum Beispiel diesen Geschichten reden wollen, der erste große Abschied. Mhm. Also will sagen, es war schön, also der große Rucksack war da und es war alles gepackt und die Leute waren da und hatten dann vielleicht noch ein Schild gemalt und die Eltern waren da und keiner wusste, wo es hingeht. Also ich wusste klar, jeder wusste, wo ich lande, aber ich wusste nicht, was genau ich da mache, was diese große weite Welt, die ich jetzt nur aus Medien kannte sozusagen, bedeutet. Meine Eltern wussten nicht, worauf sie sich da einließen, beziehungsweise was ich da vorhab. Die Leute wussten auch nicht genau, wann ich wiederkomme und so. Also diese Mischung aus Sorge, aus Ungewissheit, aber auch riesiger Vorfreude, Offenheit.
Konntest du pennen, das ist die Tage vorher?
Ich konnte pennen, ja. Ich war nur, ich bin ein Mensch, der tatsächlich, ich mag Abschiede wirklich nicht. Also ich bin ein Mensch, der tatsächlich auch bis heute, wenn er auf große Reisen geht, oft am Abend vorher denkt, warum tue ich mir das an? Also ich weiß, warum ich tue es sowieso, ich würde es niemals abblasen, aber ich bin nicht der Typ, ich bin schon, wenn dann alles organisiert ist, gerade bei so richtig großen Nummern, wenn man irgendwie so auch so vorher was recherchieren muss und so, wenn man so denkt, jetzt kannst du es, jetzt ist alles geklärt, denke ich am Abend vorher, Alter, warum bleibst du nicht einmal zu Hause, guckst irgendwie volle Kanne im Fernsehen 3 Monate irgendwie, weil du sonst morgens kein Fernsehen gucken kannst und wartest einfach, bis vorbei ist. Warum tust du es nicht einfach? Und ich tue es nie und bin natürlich auch, weiß es auch im tiefen Innern besser. Aber Abschiede sind schon was Besonderes und das war der erste große Abschied.
Ja. Jetzt vor dem großen Abschied, was mich interessieren würde, weil so die erste große Reise machen ja... Ja, so nach dem Abi Asien, Australien, Neuseeland, das sind ja heute noch Klassiker. Ne? Also nicht nur damals bei dir in den 90ern, sondern das ist ja jetzt auch immer noch so. Wie kamst du auf Indonesien oder auf die Strecke von Indonesien nach Peking zu reisen? Weil andere, die reisen nach Thailand, legen sich erstmal an den Strand, aber du gleich hier volles Programm.
Also das Ziel in Indonesien hatte sich tatsächlich durch Umstände auch ergeben. Also wir wollten unbedingt was Tropisches haben und dieses volle Klischee einmal sehen, ob es das wirklich gibt. Und das andere war, dass diese Freunde, die wir getroffen haben, da auch hin wollten. Okay. Das heißt, Indonesien war sozusagen im Pool der Optionen, aber das hat sich dann auch durch Umstände ergeben. Und tatsächlich, Peking war nie geplant. Mein Rückflug war auch von Den Passar. Ah. Und ich habe, dann ist es halt völlig entglitten, wozu wir halt noch kommen. Du kennst mich ja.
Ja.
Und dann irgendwann war ich in Peking. Und das ist ja wirklich fast ein anderer Kontinent, obwohl es natürlich nicht ist, weil es beides Asien ist.
Aber eine ganz eigene Welt halt
für ja, sich, und es, also es ging, China. Es ging dann los. Und das ist ja das Schöne und das auch wirklich fast, was ein bisschen furchteinflößend, aber das, was auch Leute wie uns antreibt, ist so, du weißt einfach nicht, was passiert. Du kannst dir noch so viel die Geschichte ausmalen. Wenn du freistellen lässt, dann wirst du sie wahrscheinlich anders füllen, weil du in einem völlig anderen Zustand bist, nach einer Woche, nicht körperlich, sondern geistig schon. Mhm. Und der Weg schreibt sich dann von alleine. So. Und gut, auf jeden Fall, wir sind dann geflogen und ich kam an. Und das Erste, was neu war auch und was vielleicht viele von den Leuten da draußen auch kennen, was mich zumindest interessieren würde, ob das bei denen auch so war, aber das erste Mal da aussteigen. Mhm. Also halt diese, ich erinnere mich, diese Wand aus Hitze, also wirkliche Hitze, nicht der warme Tag, der mal 30 Grad Tag im Sommer, sondern dieses Ding, wo, bei dem du aussteigst, denkst so fucking hell, was ist los? Wo ist, bin ich gerade in der Sauna oder was? Und also diese Wand aus tiefer, etwas feuchter, tropischer Hitze so. Und dann ging's weiter. Der Geruch, es riecht anders da. Ich kann das nicht genau benennen. Ich weiß, dass zum Beispiel in Indonesien ganz viel mit diesen Zigaretten zusammenhängt. Die rauchen da andere Zigaretten.
Diese Nelkenkippen auch?
Genau, die Nelkenkippen. Wenn einer hier eine Nelkenkippe raucht, ich bin sofort in Indonesien im Kopf. Sofort. Also wenn ich 30 Jahre später, also das sind jetzt nicht 30 Jahre, aber wenn ich viele Jahre später sowas rieche, ich bin sofort im Kopf da. Also Gerüche, Hitze, die Leute, der Lärm. Also jetzt, das meine ich alles nicht wertend. Es ist einfach anders. Die Geräusche, der Weg vom Flughafen zum ersten Hostel, so, was da auf dich einprasselt, wie du da wirklich an dieser Scheibe sitzt und mit offenen Augen rausguckst und denkst, was ist jetzt, oder du denkst eigentlich nicht, du nimmst, lässt nur noch rein. Und dieser wunderschöne, oft wunderschöne, für mich sehr schöne Kulturschock, wenn er sicher ist, und das war er in dem Moment, das ist für mich ein ganz großer Moment, den ich immer wieder haben will.
Mhm. Ich glaube, dass das, was du beschreibst, ist echt so ganz schön, weil ich fühle dich, Jochen, ich fühle dich.
Danke.
Na, weil,
das ist selten.
Ja, das ist selten, aber dieses Geruchsding und ich hatte das, als ich das erste Mal in Thailand war, auch als die vom Flughafen diese großen, diese Scheiben, also diese Schiebetüren aufgingen und diesen Schritt nach draußen gehst, wenn sich das so über auf einmal, es riecht, dieser Geruch ist so neu, irgendwie legt sich so ein Film, so ein Schleier direkt über deine Haut und das klingt so klischee-mäßig, aber mit allen Sinnen erlebt man plötzlich so, was du auch sagst, so einen schönen Kulturschock. Und ich habe auch diesen allerersten Moment, den du jetzt auch beschrieben hast, den habe ich bildlich vom Gefühl her und vom Geruch jetzt noch, und das ist mehr als 20 Jahre her, habe ich immer noch vor mir. Aber das komplette Programm ist bei mir auf der Festplatte abgespeichert als einer der größten Momente ever.
Krass, oder? Es ist echt krass, weil ich sehe den Tunnel der Leute noch vor mir. Mhm. Die Schiebetür geht auf und der Tunnel der Leute, die da auf Leute warten, also diese klassischen Flughafenbarrieren. Und natürlich dann in Südostasien, in den Ländern auch oft sofort Leute, die sagen, hey Mister, you want take taxi oder I know good hotel oder was auch immer. Dieser völlige Wahnsinn, der auf dich einprasselt, der aber nicht unangenehm ist, zumindest nicht für mich. Ja genau, und das ist so, das ist einfach so in Details da. Mhm. Das muss wichtig gewesen sein. Egal, ich komme da an, in diesem Hostel, so erster Abend. Innenhof, also sehr günstig. Ich hatte fast keine Kohle. Also wir sind verdammt low budget gereist. Da wird es daher noch Facetten geben, die werden dich sehr glücklich machen. wir sind im Innenhof von diesem Hostel und dieses Endspiel läuft. Für mich bis dahin das größte Ereignis, dass wir dieses Halbfinale gewonnen hatten. Deutschland gegen, ich weiß gar nicht, ob es England war, ich weiß es leider nicht mehr, sorry. Aber das Endspiel war dann im Wembley Stadion. Es war in England die EM. Und wir haben das geguckt und es lief auf einem winzigen Fernseher auf schwarz-weiß und die Hälfte vom Bild war, also es war alle 5 Minuten war das Bild wieder weg, dann war es verschneit, katastrophale Bildverhältnisse. Ja. Du guckst es, du kriegst aber mit, irgendwann schießt dieser Typ dieses Tor, dieses erste Golden Goal der Geschichte und auch, glaube ich, das letzte, da ging es ja darum, dass damals für ganz kurz die Regel bestand, wer in der Verlängerung ein Tor schießt, hat sofort gewonnen. So. Und der schießt dieses Tor und die Freude war da und ich stand da, bin kurz aufgestanden, habe die Arme gehoben und dann war es vorbei. Und das war nicht schlimm, weil ich einfach die Relevanz dieses Spiels in dem Teil der Welt, in dem ich war, war genauso groß wie dieser Fernseher, nämlich sehr klein. Und das war okay. Und das ist dann so der Moment, der dann angefangen hat, diese Situation, dass du merkst, es gibt auch andere Menschen, die anders leben, andere Relevanzen. Ich will das jetzt nicht zu hochheben, aber ich bin wirklich aufgestanden, ich habe was ausgetrunken, irgendwie, ich glaube eine Cola oder so, und bin dann raus und war dann mit den paar Leuten, die wir da waren, dann was essen. Habe das erste und das letzte Mal auf all meinen Reisen ein bisschen zu viel getrunken, also so Jetlag-mäßig euphorisiert Europameister.
2 Bier.
Ja, du kennst mich ja, das ist ja nix. aber auch da, bei Plus... Ja, danke. Bei plus 30 Grad dann diese kondensierenden Flaschen, wo das Pappschild sofort abgeht, weil es so heiß draußen ist und so kalt, das Bier. Jede Bar wirbt ja immer mit, die haben das kälteste Bier der Welt da. So. Und dann trinkst du dieses Bier und bist dann halt so ein bisschen angeschäkert und gehst nach Hause und hast dieses Spiel, und das meine ich gar nicht böse, oder gar nicht wertend oder so, aber du hast es vergessen, weil es einfach gerade ganz viele andere Sachen passieren. Und du bist einfach in einer anderen Realität. So.
Aber das finde ich schön, dass du das sagst, weil das habe ich auch oft festgestellt, oder damals festgestellt, weil das so die ersten Erlebnisse waren, weil natürlich deine norddeutsche Pfälzer, Kölner Welt, europäische Welt, die dreht sich so um einen herum, dann ist vielleicht noch ne, Europa und noch die USA und Kanada dabei, und das ist so der Mittelpunkt unseres Lebens oder unseres Denkens, und dann trittst du dann nach Asien in eine ganz andere Welt und merkst, wie weit weg deine alte Welt ist, und das ist auch erstaunlich, wie schnell das, wenn man so auf einer längeren Reise dann ist, wie schnell man sich dieser neuen Welt dann auch so ein bisschen anpasst. Also ich habe auch immer, da waren so die Anfänge vom Netz, oder dann habe ich mir mal eine Zeitung, eine internationale, gekauft, die irgendwie 2-3 Tage alt war aus Europa oder aus Amerika, und habe mal ein bisschen Nachrichten gelesen. Aber wie man sich dann doch in diese neue Welt hat halt reinfallen lassen, wie angenehm das auch war, so mal abgekattet zu sein von seiner routinierten Welt.
Ja, und wie gesund es auch letztlich ist, finde ich, auf lange Sicht auch zu verstehen, dass wir nicht die Mitte der Welt sind. Das sind ganz banale Sachen. Fahr nach Australien, guck dir die Weltkarte an. Da ist Europa nicht in der Mitte. Da ist Europa nicht in der Mitte. Und das sind so Erkenntnisse. Ja. Da läuft nicht nur das Wasser anders, an die andere Richtung, den Ablauf runter, sondern da verschieben sich, und deren Mitte der Welt sind die. Und das tut sehr gut, das einfach mal zu haben, auf eine ganz sanfte Art und Weise, sagt dir ja keiner, einfach nur zu verstehen, die Realität hier ist genauso wichtig, genauso groß und genauso präsent, nur dass ich bisher überhaupt keine Ahnung habe, dass es die gab. Und es tut einem gut und es tut einem auch gut mit Blick auf zu Hause. Wir sind nicht der Mittelpunkt der Welt. Ist niemand. Außer du natürlich, Michael, wenn ich an dich denke.
Oh Gott.
Ja, egal.
Schnell weiter.
Gut, wir kommen gleich schon zur nächsten Etappe. Jetzt noch ganz kurz zu dem Standort. Nächster Morgen, du wachst auf. Sonnenlicht fällt rein, wieder die brüllende Hitze, du hörst Vögel, die du sonst nicht kennst, andere Vogelgeräusche, du hast als Frühstück hast du ein bisschen Obst, das hatte ich ganz oft in Indonesien so, also du sitzt vor der Hütte, meistens war der Deal damals irgendwie so, du kriegst Tee und Obst umsonst morgens, setzt dich hin auf irgendeinen Baststuhl oder irgendeinen Bambusstuhl und lässt kommen und entspannst dich und merkst auch, dass du dein Tempo jetzt schon der Hitze anpasst, und alles, immer dieses Gefühl, ich kann jetzt rausgehen und alles ist anders, alles ist möglich. Aber ich muss nicht, und ich kann es so machen, wie ich will. Und der erste Weg, der mich, oder es ist dann relativ viel, wir waren dann relativ lange auf Bali auch noch, aber eine Sache, die für mich auch noch ganz tief so drinsteckt, als ich die Fotos angeguckt habe in Erinnerung, war eine Sache, die mich zum nächsten Punkt bringt, so ein bisschen der Reisen für mich wichtig macht. Wir sind dann gefahren auf die Gili-Inseln. Gili, ja, G-I-L-I. Mhm. So, das werden viele jetzt vielleicht auch schon kennen, die sich da mal mit befasst haben in der Gegend. Das sind 3 Inseln vor der Insel Lombok. Lombok liegt östlich von Bali, und da an der Küste liegen so 3 kleine Inseln. Die ersten Gili Air, Gili Meno und Gili Travangan oder Travangan. So. Und von Lombok kommt man da inzwischen kommt man von Bali da direkt hin, da fahren so Speedboote und alles, das habe ich jetzt mal nachgeschaut, das ist natürlich eine ganz andere Welt inzwischen. Damals war es halt ein 2-Tages-Tour, du bist zur Küste gefahren von Bali, hast da gepennt, bist mit einer Fähre rüber, dann wieder ein Kleinbus, dann wieder auf eine Fähre, dann wieder auf ein kleines Boot, und dann bist du irgendwann da. Und dieses kleine Boot legte irgendwann an. Also ich erstmal auf diesem kleinen Boot, das Witzige war, ich habe mich natürlich nach vorne gesetzt, ne? Wie sie das gehört. So, ne?
Natürlich.
Denkst du, Alter, ich will sehen, mach das Foto, wie ich vorne sitze, nach vorne gucke, irgendwie am besten noch die Hand so oben an der Stirn, als wenn ich so gucke, als wenn ich ein Captain bin.
Das ist schön.
Machst du da 3 Mal, bis du merkst, vorne werden die Leute natürlich nass. Ich war komplett nass.
Wieso grinsen die mich alle an? Wieso darf ich nach vorne? Ja, das
take
erste
a seat,
Mal.
Take a seat, Mister. Take a seat, take front. Jo, voilà. Naja, die haben sich natürlich bepisst vor Lachen. Egal. Klar. Auf jeden Fall ich komplett nass. Das Beste, es war nicht kalt, weil sozusagen Südsee, nicht direkt die Südsee, aber halt warmes Wasser.
Und das ist Badewanne, ne?
Es ist Wahnsinn. Es ist einfach so, auch ein Mensch, du bist ja auch ein Mensch, du hast mir das mal gesagt, du bist auch eher Sommerfan, um das mal moderat auszudrücken. Ja. Ich auch. Also ich komme mit Hitze gut klar. Ne? So, und deshalb ist es da schön für mich. So, weil es einfach immer warm ist. So, ne?
Also ja, manchmal merkst du gar nicht, ob du draußen bist oder im Wasser. Also an manchen Tagen ist das Wasser genauso warm wie draußen, also wie die Luft. Und du läufst da einfach durch, es ändert sich nur die Konsistenz.
Ja, ich habe es immer so festgemacht, ich habe immer gesagt, so in diesen Ländern ziehe ich mich an, wenn ich reingehe. Also wenn du in eine Bank gehst und die Klimaanlage läufst, du musst deine Jacke anziehen. Das ist ja das erste Mal, dass du dich ernsthaft mit Kleidung auseinandersetzen musst, irgendwie, weil du denkst, mein Gott, was machen die da? Und wenn sie eine Klimaanlage haben, auch in diesen Bussen, wenn du Bus fährst, da laufen ja eigentlich immer 24, also 24/7 laufen da Actionfilme, die auf 340 Dezibel, wo sich einfach Leute gegenseitig umbringen, die ganze, also irgendwie so chinesische Actionfilme oder so. Und es ist halt 2 Grad kalt.
Ja.
Also da kommen Eiszapfen von der Decke in diesem
Bus. Deshalb werden ja in ganz Asien relativ viel Skiklamotten verkauft. Für Kinder. Weil ganz viele asiatische Kinder dann einfach in diesen Bussen halt einen Skianzug anhaben.
Wahnsinn. Ne? Ja, hatte ich nicht eingepackt. Ja. Auf jeden Fall, ich saß also dann mit meiner bleichen weißen Haut als 1,90 großer Mitteleuropäer aus dem Mittelstand irgendwie vorne in diesem Boot, war durchgenässt und dann kam ich halt an und dann kommst du an diesen Strand und dann hast du es und dann hast du das Klischee, dann hast du das Paradies, also das, was ich damals als Paradies definiere, als eine Form des Paradieses. Mhm. Also wir haben ihn damals den Bounty-Strand genannt, ne? Also bezog darauf, dass damals die Werbung für diesen Riegel Bounty immer an so einem Strand spielte, mit so einer Kokosnuss, die in den Sand fiel und so. Und so sah es aus. Der Strand war weiß, das Wasser war türkis, leuchtendes Türkis in der Sonne. Es war flach, es ging ins Wasser. Danach wurde es etwas dunkler nach einer gewissen Zeit, das Wasser, aber nicht, weil die Tiefe langsam zunahm, sondern wegen der Korallen, die da waren. Und das ist etwas, was ich zum Beispiel, was mich zu diesem einen Punkt bringt, Träume warm machen. Also Reisen heißt auch Träume warm machen, insofern als wenn das deine Träume sind. Ne? Also es gibt ja 1000 andere, aber mein Traum war, ich habe früher Bücher gehabt oder jetzt auch immer noch und guck Dokus über diese Südseefische oder was auch immer und habe das aber hatte immer diese Korallenriffe vor Augen und für mich war das eine theoretische Angelegenheit. Ich fand, das waren schöne Bilder, aber ich hatte nie in Erwägung gezogen, dass ich das mal sehe und
dass du mal einen Clownfisch streichelst.
Da ist er. Der steht hier auf meinem Zettel. So, den habe ich mir rausgeschrieben, weil ich tatsächlich mir dieses Snorkeling-Gear, also dieses Schnorchelausrüstung, die ja sehr low ist, sind ja immer so Plastikbrillen und da verdienen ein paar Leute haben damals verdient, dass sie sowas verliehen haben, weil man das natürlich nicht dabei hatte. Und ich bin rein und hatte mir diese Brille aufgedrückt, das hat alles nicht funktioniert, das hat tierisch gedrückt und überall kam Wasser rein. Ich fand's alles scheiße und dann nimmst du den Kopf unter Wasser und hast in der ersten Millisekunde siehst du das, was Taucher immer wieder anstachelt und Schnorchler, dieses Paradies. Du siehst eine Parallelwelt, die es immer gab, die wunderschön ist, wunderschön bunt ist, die du aber nie wahrgenommen hast. Von oben sieht das aus wie Steine über dem Wasser und du guckst runter und da sind hunderte kleine Fische, Lichtspiele durch die Sonne und die Wellen. Und, du hast es schon gesagt, der fucking Clownfisch, Alter. Der fucking Clownfisch.
Wir haben noch nie drüber geredet, aber ich wusste, dass der Clownfisch, ne, wahrscheinlich nach so einem Golden Retriever, dass der Clownfisch dich am meisten triggert.
Die sind weiß und haben diese großen Fächer, die Fische. Da gibt's dann größere, blaue und das ist alles so schön. Aber die Clownfische, diese Findet-Nemo-Fische, die Findet-Nemo gab's damals nicht, den Film, mein Herz sprang. Ich bin durchgedreht. Ich habe wirklich so dieses Schnorchelgefühl, dass du so, dass du denkst, das Herz rutscht gleich in den Hals rein. Du willst irgendwas sagen, kannst aber nicht, weil du irgendwas im Mund hast. Schluckst Wasser und egal. Und das ist so, ich stand irgendwie an dem Abend am Inseltelefon, also das war es wirklich, es gab halt eine Telefonleitung runter damals, also Gilead sieht inzwischen anders aus, aber damals gab es in diesem einen Kiosk, wo der Typ war, der irgendwie eine Gefriertruhe hatte und ein bisschen angetautes Eis verkauft hat und so.
Der hat heute besseres Netz als wir.
Genau, ja. Aber damals gab es halt dieses eine Telefon und ich habe halt zu Hause angerufen und habe gesagt, das gibt's hier. So, Alter, Vater, das gibt's hier. Hier gibt's diese Fische aus unseren Büchern. Und er meinte so, jo, was denn sonst? Und ich so, ja, verstehst du nicht. Und bin natürlich zurückgegangen, hat den Rücken verbrannt, weil du verbrennst dir immer den Rücken beim Schnorcheln, Anfängerfehler, musst ein T-Shirt eigentlich anziehen, hab Wasser geschluckt, Schnittwunde kleine, weil ich auf irgendeinen Stein kurz getreten bin beim Reingehen. Also,
aber du hast dem Clownfisch Stöckchen geworfen und er hat apportiert.
Er hat nachher, ist durch den Reifen gesprungen für mich. Wir haben das ein paar Tage geübt. Und er ist dann, hat er den Moonwalk gemacht, also ist rückwärts auf dem Wasser gelaufen, hat dabei jongliert, ja.
Toll. Leider gibt's da keine Videos davon, weil der Datenhighway von Jochen war damals noch nicht am Start.
Die Bänder sind geschmolzen auf der Rückfahrt auf dem Boot, ja. Egal. Also, ich will nur sagen, du pennst dann in der Hütte am Strand, du hast nicht viel Geld, ne? Also wir hatten nicht viel Kohle, du pennst in der Hütte am Strand, die ist aus Bambus, die ist aus Stroh, die ist aus Bast, du hast den Sonnenaufgang, du lernst auf einmal, ich weiß nicht, ob dir das auch so ging, also diesen Fakt, dass du deine erste Ananas am Strand isst, dass du mal eine Kokosnussmilch trinkst, dass du dein erstes, was auch immer, aber du lernst auf einmal, dass du, egal, ich meine, ich war 19, so, das heißt, ich habe viel gefeiert in dem Alter und ich bin ab dem Urlaub, ab der ersten Woche dieses Urlaubs, bin ich jedes Mal aufgestanden mit dem Sonnenaufgang und ins Bett gegangen mit dem Sonnenuntergang. Weil ich einfach so viel am Tag erlebt hatte, dass ich meinen Rhythmus komplett an diese Sachen angepasst habe. So, ne?
Ja, das, was ich auch damals erlebt habe zum ersten Mal in Asien, dass man sich komischerweise, also da, keine Ahnung, wie alt war ich da, auch 19, 20, als ich erstmal dann in Asien war, dass man in diesen Rhythmus von da so schnell reinkommt oder dass ich kann mich erinnern, dass ich den so super fand, also auch in Thailand, dass alles halt, ich damals schon das Gefühl hatte, in den 90ern, es ist hier alles irgendwie entspannter und smoother und man kommt so jeden Tag mehr in so einen, gemütlichen Flow rein und Sonnenaufgang und Sonnenuntergang, der ja, sag mal, in meiner Welt zumindest hier in Deutschland, also bis heute eher nur so eine untergeordnete Rolle spielt, wenn man dann mal Zeit hat und es ist Sonne, im Sommer ein schöner Sonnenuntergang, man sitzt dann draußen, das ist cool, aber da ist das halt ja immer und irgendwie viel zentraler im Leben oder im Tagesablauf.
Ja, voll. Also es hat sich bei mir zumindest voll, genau, es ist einfach, es ist natürlicher und ich glaube, dass ich sage ja mal, wenn man die Zeit dann hat, und das ist natürlich ein großer Luxus, darüber müssen wir gar nicht reden, das sagen wir auch immer wieder, aber wenn man die Zeit dann hat, viele Sachen passieren einfach. Man muss sich nicht stressen. Man braucht oft in den Situationen, wenn ich dann unterwegs bin und ich mache, nicht weil ich da nichts mache oder so, aber du brauchst nicht viele Listen. Es fließt so, es läuft so. Und man muss natürlich auch zu dem Ort jetzt sagen, nur um es kurz anzumerken, das war jetzt eine ganze Zeit, es ist jetzt schon etwas länger her. Bali hat sich verändert, die Gili-Inseln haben sich verändert. Das ändert aber nichts. Erstens daran, dass es wunderschöne Orte sind. Das heißt, das ist immer noch der Fall. Und zum anderen transportiert es tatsächlich auch eine Form von Philosophie, die wir hier bei Reisen ja auch immer wieder sagen und auch live schon mal gesagt haben. Es geht auch um den Zeitpunkt. Es geht auch darum, dass man Orte besucht, dass man sich vielleicht auch neue Wege zu Orten, also Wege auch mal geht, die etwas anstrengender sind und sich in Situationen begibt, wo man noch nicht alles weiß, weil sich dann ein Fenster auftut, das vielleicht in ein paar Jahren schon völlig erschlossen ist touristisch, weil es einfach so super ist. Das war in dem Moment das Fenster, was aufging. Das ist aber eher eine philosophische Frage, als jetzt zu sagen, man muss unbedingt nach Gili Air fahren oder so. Also das muss gar nicht zwingend sein.
Ja, und es gibt ja trotz, wenn man sagt, man will Bali mal sehen oder man, also Bali ist ja Instagram. Also ich finde ja ganz oft, wenn ich auf Instagram halt Bilder gucke, dann denke ich, oh, wo ist das? Und ganz oft, wenn es so völlig surreal schön ist, also doch auch auf Bali. Das kannte ich von Bali gar nicht. Also kleine Insel, es gibt sehr, sehr viele schöne Orte und es gibt halt immer auch diese zwei, drei Orte auch auf der Insel, wo jetzt alle hinfahren, wo halt super Hipster ist. Und das ist auch völlig in Ordnung, finde ich. Das, wenn man das mag, ist es ja super. Und trotzdem erfahre ich auch immer von Leuten, die auf Bali waren, es gibt dort auch immer natürlich noch neue Ecken. Und genau das, was du sagst, sie sind manchmal ein bisschen schwieriger zu erreichen. Wir brauchen ein bisschen länger, aber dafür umso ruhiger und haben auch immer noch diesen diesen Spirit und den Vibe, dass man ein bisschen was entdeckt dort, weil natürlich ist in vielen Orten auf Bali sind natürlich die, jeder Pfad ist da ausgetreten. Das macht es nicht weniger schön, aber für jemanden, der so ein bisschen Abenteuer will und so ein bisschen Entdecker ist oder vielleicht nicht mit allen anderen da sein will, das habe ich nämlich in auch in Thailand, ist auch so ein klassisches Land, wo es in Koh Samui losging, was in den 90ern total super war, und dann kamen halt immer mehr. Und dann hat man sich immer neue Orte da gesucht. Da reden wir ja auch in der Podcast-Folge drüber, Thailands Süden, Thailands Strände. Und das geht halt immer so weiter. Aber auch selbst in den Orten, die schon so voll geworden sind über die Jahre, auch auf Bali gibt es auch immer noch neue Stellen zu entdecken, die vielleicht nicht so ganz Hipster oder ganz weit vorne sind, wo nicht jeder schön aussieht und ein schönes Kleid an hat. Und da fühlen so Leute wie Jochen und ich uns natürlich auch wohl.
Ja, also es ist immer nie so ganz convenient, wie man sagt. Also das heißt, so an der, auf der Insel gab es dann natürlich, als es dunkel war, gab es noch ein bisschen Licht und dann war der Strom halt weg. So, damit gehst du dann um. Oder du hast halt dann halt auch ein offenes Dach, wo dann auch mal, wo du Moskitonetz pennst und oben mal eine Spinne reinkriegst. Nicht ins Moskitonetz, weil es halt da ist, sondern in die Hütte. Aber das sind so, klar, das ist dann halt die Entscheidung, was man machen will. Ich mag auch die andere Seite gern, also wo es einem wirklich nur noch gut geht. Aber das ist dann dieses Spannungsfeld, in dem man sich dann halt so findet. Und das könnt ihr uns übrigens auch gerne mitteilen. Also wenn ihr irgendwie so reisephilosophische Anmerkungen habt oder Sachen, die ihr erlebt habt oder so eure größten Reisemomente oder so, lasst uns das wissen. Lasst uns halt jetzt genau die Zeit, die wir jetzt haben, um jetzt nicht ganz konkret morgen nach London zu fahren oder so, lasst uns das gerne wissen, was das mit euch macht und wie ihr das seht und so. Ich habe übrigens eine konkrete Frage, die ich auch an Michael.
Ja.
Pass mal auf, Meister. Ich komme jetzt mal kurz zum Thema Geld.
Ja.
Weil Südostasien ist immer noch extrem billig, großteilig. Mhm. Also es ist wirklich bizarr. Und damals war eine Diskussion oder eine Unterhaltung, die ich oft geführt habe, wie willst du eigentlich, und es waren 6 Wochen damals, ich war noch länger weg, aber meine Ex-Freundin war 6 Wochen mit, weil sie dann wieder zur Schule musste, die war ein Jahrgang unter mir. Und das heißt, wir waren 6 Wochen da und wir haben oft diese Diskussion über 6 Wochen geführt. Wie wollt ihr das eigentlich finanzieren? Und die Flüge damals waren teurer, aber wir sind so billig gereist da. Wir sind gereist für die Leute da mit öffentlichen Verkehrsmitteln.
Genau. Ne?
Und das, ihr gebt, wenn ihr wirklich den Style fahrt der Leute vor Ort, das ist von jedem Land zu jedem Land unterschiedlich. Das muss man immer dazu sagen, muss ich informieren. Aber jetzt so Indonesien oder Thailand oder so, das ist nicht teuer. Und das ist nicht mal eine Ausbotung. Du bist sogar nah an den Leuten dran und konsumierst deren Sachen. Du gibst für diesen Urlaub nicht zwingend mehr Geld aus als für irgendein Pauschalding oder so. Und das habe ich damals sofort gemerkt. Ich habe natürlich gelitten. Es gab grottoide Bustouren, die ich gemacht habe. Wirklich teilweise 14 Stunden mit 2 Meter auf Platz von 0,2 Quadratzentimetern. So wirklich,
das war
katastrophal. Ich habe eigentlich keine Knie mehr. So, ne? Also meine Kniescheibe kannst du aufhängen und Dart dran spielen. So, das ist katastrophal. Aber es geht. Und auch das Essen und was auch immer. Und was ich fragen wollte, weil ich trotzdem, und ich habe dann dieses Handeln kennengelernt. Ne? Man muss ja auch mal handeln in Südostasien. Oft so, hey, you give me this. Und die setzen ja immer viel zu hoch an. Also du musst ja erstmal halbieren und dann sehen wir mal weiter auf der Straße. So was man da, nicht in Supermärkten, aber halt so, wenn du bei Straßen Händler was kaufst. Und ich habe mir dann halt dieses eine Souvenir gekauft, bei dem ich auch ein bisschen zu viel runtergehandelt habe, wo ich dachte, so am Endeffekt, Typ, Alter, du hast jetzt 10 Cent rausgehandelt, so was soll der Scheiß, warum hast du jetzt 20 Minuten diskutiert? Aber ich hab mir eine Hängematte gekauft, so. Die habe ich nie aufgehangen. Was ist das bescheuertste Souvenir, was du jemals gekauft hast, was du nie wieder genutzt hast? Gibt es eins?
Eigentlich weißt du es, Jochen, ne? Eigentlich ist die Frage, die zahlt wieder auf dein schlechtes Karma-Konto ein.
Ist es die Hose?
Ja.
Ah ja.
Also,
okay.
Wobei, also so eine Thai-Hose. Also wenn ihr nicht bei uns auf der Tour wart, da hat Jochen nämlich das Bild von mir aus den 90ern gezeigt. Das war jetzt nicht mein erster Trip damals, aber irgendwie, glaube ich, vom 2. oder 3. Und auf dieser Thai-Insel hatten wir Backpacker, die wir auch in diesen kleinen Hütten da gepennt haben, uns also nicht irgendwo in Hotels angemietet haben, sondern auch die Hütte und mit den Locals gelebt haben. Und die haben natürlich, die Locals haben uns Touris und damals wahrscheinlich auch so ein bisschen Hipster-Touris uns halt irgendwie Klamotten verkauft, die halt total real sind. Und ich habe mir dann auch...
total real, Alter.
Und ich habe mir dann damals... so eine Thai-Hose gekauft. Das ist so eine Art Wickelrock, der auch tatsächlich ganz praktisch ist. Aber sagen wir im Nachhinein, also wir, damals hatten wir den, irgendwie die ganzen Jungs und Mädels, mit denen ich unterwegs war, wir hatten alle so Zeug an. Wir sahen im Nachhinein alle wirklich schlimm aus. Und das, also ich glaube, das ist so noch viel schlimmer als, jetzt gibt's ja auch so Styles immer wieder, aber ich glaube, also für mich gibt's keinen mehr, der schlimmer außer als so der Mid-90s-Style, wie wir da rumgelaufen sind. Und eine dieser Hosen habe so eine orangene, so einen orangen Wickelrock, den ich am Strand immer anhatte. Weißt du, oben oberkörperfrei, weißt du, aber schön mit dem Wickelrock und langen Haaren und hässlichen Sonnenbrillen immer schön entlang flanieren und stark. Abends Party und so. Ja. Und diesen orangenen Wickelrock, den habe ich nach Hause genommen und hatte den, glaube ich, auch noch so bei mir zu Hause ein, zweimal an, bis dann glaube ich, also nicht die Freundin, mit der ich damals dann in Thailand war, sondern irgendjemand dann sagte, Alter, ernsthaft? Was hast du, ne? Und ich hatte es nur zu Hause an und das war wahrscheinlich so ein dramatischer Anblick, wo es an dem Moment, das habe ich damals gar nicht verstanden, da schon um alles ging. Wenn ich das Ding nicht in einer Minute aus habe, wäre ich rausgeflogen oder es wäre alles explodiert. Also dieser Wickelrock, das war schon schlimm. Was ich damals gemacht habe, ich hatte mit einem Kumpel so einen Sport, den haben wir leider Gottes irgendwann aufgehört, nämlich die hässlichsten Souvenirs mitbringen.
Ah ja, okay.
Ne, also wirklich was suchen vor Ort, was wirklich so kitschig und schlimm ist. Also ich weiß noch, ich habe mal vom Balkan aus den 90ern so eine zwei Glasscheiben aufeinander geklebt, also die eine waagerecht, die eine horizontal. Da war so eine Uhr draufgeklebt, Muscheln, ein springender Delfin, so ein rosa.
Weltklasse.
Ne? Thermometer, ja. Uhr und was zum Hinstellen auf einmal. Also damit war ich weit vorne. Ansonsten habe ich die Sachen, kann mich wirklich nur an den Wickelrock erinnern. Und ich habe tatsächlich irgendwann später so ein bisschen mehr Geschmack auch entwickelt, also sage ich jetzt. Ich habe so, also wenn ich mich hier jetzt umgucke in meinem Büro, ich habe so zwei, drei als kleine asiatischen Buddha-Figuren da, die sehr schön geschnitzt sind und habe aus Mexiko so einen schön getonten, so einen kleinen Totenschädel. Die haben jetzt einen Totenkult. Also so ein paar Sachen irgendwie über die Zeit habe ich dann auch geschmackvoll mitgebracht, aber das Schlimmste war tatsächlich dieser Rock.
Ich habe witzigerweise, pass mal auf, ich stehe mal ganz kurz aus, klingt jetzt kurz komisch, Leute.
Warte
mal,
ganz kurz.
Ich habe oben im Regal.
Kennen die Leute von dir?
Ja, warte, ich habe jetzt oben im Regal habe ich was. Mal gucken, ob du das erkennst. Warte. So, ich bin ja in meinem Zimmer, wie gesagt, in meinem Musikzimmer. Okay. Leg das jetzt mal kurz das Mikro hin. Jetzt hör dir das mal kurz an.
Ja.
Warte. So. Vielleicht weißt du es, pass auf. Kennst du das?
Ist das so eine?
Es ist so eine Holzschildkröte,
ja,
mit so einem Stängel oben dran, mit so einem Stab, und den hat mir irgendeine Tante verkauft, die sagt, das klingt wie eine Kröte. Und ich war irgendwann so fertig mit der Welt, weil die war 1,50 hoch, ich 2 Meter, und guckte, Mr. Ulyssin. Und dann hat sie das halt irgendwie immer wieder gemacht, jetzt geht's nicht, weil es auf dem Tisch liegt, dieses Geräusch. Und dann habe ich es irgendwann gekauft, war der festen Überzeugung, das Ding klingt genau wie eine Kröte. Und ich kam halt nach Hause und habe das gemacht, und das klingt einfach nicht wie eine Kröte. Aber egal, ist eine andere Geschichte.
Fällt mir aber noch eins, jetzt sind wir dabei, Jochen. Jetzt gehen bei mir die Depots im Kopf auf. Was ich auch mal irgendwo gekauft habe, ich weiß nicht mal wo, und habe es auch mit zurückgebracht und dachte, es ist total super, war so diese Röhren, wo irgendwie Reis drin war oder Sand drin war, was du so links und rechts hin und her geschwenkt hast, was dann sich angehört hat wie Meeresrauschen an.
Heißt das nicht Rainmaker oder so?
Ja, genau. Das hatte ich auch mal dabei und das kam auch nur so mittel an.
Um das abzuschließen, ich habe tatsächlich auch, weil du jetzt so viel Fashion-Fails da irgendwie gesagt hast, ich hatte natürlich auch welche, ich weiß die meisten nicht mehr, habe ich einfach verdrängt. Eins war noch, ich habe mir tatsächlich auf der Tour, die ja irgendwann auch über Bangkok führte, habe ich mir ein Ohrring stechen lassen, aber halt nicht stechen, sondern ein richtiges Piercing, weil ich das total wahnsinnig fand. Natürlich. Und meine jetzige Freundin, und die habe ich jetzt wohlgemerkt schon lange, das sage ich jetzt deshalb, weil das schon lange her war, dass ich es mir gesagt hatte, weil du sagtest, du hast auch mal so eine Ansage bekommen, meinte irgendwann so, pass mal auf, Alter, mach das Ding ab. Und da war ich dann geheilt, weil sie hat mir dann irgendwie so nach Jahren, die sie das wohl ertragen hat, meinte sie irgendwann so, Meister, lass es. Und dann war er weg. Egal. Ich nenne jetzt noch einfach noch so ein paar Sachen, die mir noch untergekommen sind, die an Indonesien einfach immer noch schön und toll sind, die sich auch ein bisschen mit dem decken, was wir hier jetzt gerade veranstalten. Eine Sache ist, wir sind dann von den Gili Islands nach Flores gefahren. Und Flores ist eine große Insel, eine der größeren indonesischen Inseln. Es gibt ja sehr, sehr viele. Östlich sozusagen zwei Inseln fast weiter. Also du fährst noch über eine ganze Insel namens Sumbawa drüber. Also wir sind wirklich 2 bis 3 Tage nur gereist, in öffentlichen Verkehrsmitteln, wirklich Serpentin, also nur Kurvenstraßen und Dschungel und Straßenschäden und Geruckel und kein Platz. Also wirklich, man zahlt auch ein bei solchen Reisen. Das ist nicht nur schön. Ich hatte natürlich meinen Walkman auf, ich hatte Mucke dabei, ich habe die ganze Zeit nur Musik gehört, aber es waren wirklich teilweise 8 bis 10 Stunden Fahrt am Tag und dann pennen irgendwo mal zwischendurch bei irgendwelchen Zwischenstopps und sind irgendwann nach 2, 3 Fähren und Busfahrten und so und Übernachtung sind wir halt vor Flores, dieser Insel, und kurz vor Flores steigst du oben auf hoher See in ein Boot und wirst gebracht nach Komodo. Und Komodo möchte ich einfach nur erwähnen, weil es tatsächlich eine der Sachen war, von denen ich auch nie gedacht hätte, dass ich das mal erleben dürfte. Da wusste ich tatsächlich auch nicht, bevor ich mich mit Indonesien auseinandergesetzt habe, dass es das überhaupt gibt. Komodo ist einer der wenigen Orte, auf denen noch diese Riesenwarane leben. Komodo-Warane genannt. Und das ist echt abgefahren. Also die Dinger sind wirklich meterlang, also wirklich größer als Menschen würden sie stehen sozusagen. Kriechen da so durch die Gegend, leben da und die essen.
Kämpfen die nicht auch so, dass es aussieht, als würden Dinosaurier kämpfen, wenn die sich so, die springen sich doch auch gegenseitig, wenn die so kämpfen, auch so an.
Genau, die richten sich so auf und kämpfen da. Das sind bestialische Szenen, das ist Wahnsinn. Du siehst die, also die leben auf der Insel und du lebst da in so einem Camp, also damals, mit so Holzwegen, dass du so ein bisschen über den Boden gehst. Aber die sind einfach riesengroß und eiern da so durch die Gegend. Die laufen so rum, wie du dir Schildkröten vorstellst. Einfach langsam. Einfach Riesenechsen, die langsam gehen. Irgendwann verstehst du aber, dann wird dir erklärt, die können sehr schnell sein. Die können richtig schnell sein, wenn die beschleunigen. Die gehen wie so ein Proll mit so breiten kurzen Beinen und Armen. Aber die würden halt auch einen Menschen verspeisen. Da sind auch schon mal Menschen verschwunden. Du fühlst dich einfach wie in Jurassic Park, nur dass es halt die Realität ist. Du darfst nur mit Guide über die Insel, du gehst da lang. Irgendwann kam uns mal einer entgegen, so ein Waran, und du machst einfach Platz. Also da wird auch nichts mehr gesagt. Da ist allen Beteiligten sofort klar, wer hier jetzt wem Platz macht. Dann geht er halt durch die Menge durch. Und sind am Strand da und alles, in einmal war auch einer im Camp und so. Ich kann nur sagen, wenn ihr da in der Gegend seid, Komodo war damals eine der abgefahrensten Tiererfahrungen, die ich je gehabt habe, weil es wirklich wirkt, als wenn du durch Jurassic Park durchläufst. Also es gibt es wirklich.
So. Ja, im Moment kann man, da ist ja eh nicht mit reisen, aber ich weiß, lustigerweise ist es gar nicht abgesprochen, dass Komodo, also ich lese ja viel, ne?
Ja, ja.
Ich weiß, dass das im Moment für Touristen, also für, ich glaube für 2020 sogar für Touristen gesperrt ist, die Insel. Weil irgendwie irgendwelche Idioten, und das gehört ja auch immer wieder zu Tourismus dazu, diese Warane von der Insel geholt haben, ne, um damit auch wieder Geld zu machen.
Ja.
Und genau, ich glaube 2020, also wenn man da noch reisen kann oder gerade da unten ist, kann man, glaube ich, gar nicht auf die Insel drauf. Mhm. Aber das nur nochmal, das habe ich nur so peripher im Kopf.
Aber das ist
auf
ja
jeden
auch,
Fall nochmal checken.
Aber das ist ja genau das Ding, was wir hier machen. Deshalb haben wir diese Folge, ja, zum Beispiel würde ich jetzt die Sachen nicht zwingend erzählen in der normalen Reisen-Reisen-Folge, weil es jetzt kein Service-Tipp ist, sondern aber das gibt es. Und das wird, wenn es gut läuft, wird man auch wieder hin können. Und man muss natürlich damit gut umgehen. Das steht ja völlig außer Frage. Auf jeden Fall war es abgefahren und man sollte es zumindest mal checken, ob man da vielleicht hin kann, wenn man in der Nähe ist, und sich natürlich dann angemessen verhalten. Das steht außer Frage, weil wenn ihr das nicht macht, dürft ihr uns gar nicht hören. So. Und kurz danach kommt Flores, die Insel, und da sah einfach nur nochmal kurz gesagt, wieder 2 Tage Bus, kein Platz. Neben mir saß ein Schwein teilweise, also halt irgendwie Kids vor mir, die mich angesabbert haben, alles gut. Aber als das Schwein da saß, dachte ich so, jo, ich mag Tiere, aber so ist halt Transport in solchen Ländern zumindest damals gewesen. Das ist ein Ort, wir sind irgendwann an einem Ort angekommen, am Fuß, wie hieß der? Kilimutu hieß der Vulkan, beziehungsweise das sind mehrere Vulkane, Kraterseen. Und du pennst da, du warst noch nie so weit weg von zu Hause, weil du dich wirklich seit Tagen im Schneckentempo wegbewegst in noch weitere Wildnis und entrückt halt rein. Und wir haben gepennt in so Holzhütten an so einem kleinen Bach, der da so floss. In der Nähe waren diese klischeehaften Reisfelder, die man jetzt überall noch sieht, aber halt eben nicht für Fotos dargestellt, sondern einfach, du bist da einfach durchgelaufen. Das war die normale Realität. Und der Deal an diesem Ort war, dass du morgens auf dem Laster, wirklich auf dem Laster von Arbeitern auf der Frachtfläche hochgefahren bist, also und auch, also frag nicht nach meiner Bandscheibe, damals war ich zum Glück noch jung. Und als die Sonne aufging, warst du in einer Kraterlandschaft und hast halt 3 Kraterseen von oben gesehen, die dafür bekannt sind, dass sie ihre Farbe permanent wechseln, weil da halt Mineralien drin sind, die dafür sorgen, und zwar unabhängig voneinander. Das heißt, du sitzt manchmal morgens, wir sind da 2-3 Mal hochgefahren, an verschiedenen Morgen. Einmal waren die blau, strahlendes Türkis und rotbraun. Manchmal sind die dann schwarz, weiß und smaragdgrün. Und ich rede jetzt nicht von den absoluten Extremen, aber ich rede von den Farben, die man da wirklich erkennt. Und natürlich ranken sich da dann wieder Glauben und Religionen drum und so. Und du merkst das, du bist halt nicht im Zoo. Du bist nicht im Museum. Du bist
im Jetzt. Die wohnen da, die Tiere.
Genau. Ja, und du bist im Jetzt. Das ist diese Welt, in der Oliver Bierhoff das Golden Goal in London geschossen hat und damals schon eine schlechte Frisur hatte. Und das ist dieselbe Welt, in der du in dieser Sekunde bist und nicht in einem Museum, sondern das ist jetzt. Und das ist das, was mich daran anfixt. Und was dann erfolgte, war einfach eine katastrophale Rückfahrt. Denn genau das, was ich gerade erzählt habe, ging dann in einem Rutsch zurück, also tagelang Scheiße, also Entschuldigung. Eine Sache sei in Indonesien noch erwähnt, ich war dann auch beim Mount Bromo auf Java, das ist ein Vulkan da, wunderschön, ganz anderer Vulkan, auch wieder morgens mit dem Laster hin, aber halt dann Star Wars Landschaft, Mondlandschaft, kannst mit dem Esel hinlaufen, kannst aber auch hingehen, stehst am Kraterrand und so weiter. Und das sind so die Sachen, die ich so, was Reisen mit mir gemacht hat und was Indonesien mit mir gemacht hat. Und dann folgten jetzt noch so zwei, drei kleine Etappen, zu denen ich dann auch noch mal kurz gleich was sagen kann. Aber ich glaube, soweit konntest du erstmal folgen, Michael.
Ich kann natürlich folgen. Und das Schöne, was halt, was wir ja so, wir haben ja hier Metaebene, was wir mit euch da draußen so ein bisschen vorhatten, dass ihr euch vielleicht so ein bisschen triggern, auch mit Momenten. Also gerade hast du bei mir ganz schön viel getriggert und ich war schon so gerade so ein bisschen, sind so Bilder, so, also keine Traumbilder, sondern Bilder von Reisen von mir, total gemixt, so an mir vorbeigezogen. Yeah. Yeah. Weil diese Momente, wenn man halt jung ist und mit weniger Kohle reist und dann, das hat, sag mal, diesen Vorteil, dass an die Bandscheibe, an die du jetzt natürlich als alter Mann im Frühherbst deines Lebens natürlich denkst, aber die damals wahrscheinlich gar nicht gespürt hast. Und deshalb, weil das Abenteuer einfach so groß war, auch so, keine Ahnung, unzählige Busfahrten, die ewig lang dauerten mit Hühnern an Bord im Bus, mit Leuten, die rein rauskamen, mit Leuten, die man dann getroffen hat, mit denen man ins Gespräch kam, zahllose tolle Momente, die meisten, sagen wir, zu 90-95% immer positiv. Natürlich gab es zwischendrin auch mal Szenen, wo man dachte, vielleicht ist es gerade hier ein bisschen gefährlich oder die Sorge, komme ich nicht von A nach B oder strande ich hier oder komme ich nicht weiter. Also die Momente gab es auch. Aber ich hatte eigentlich fast immer dann Glück oder die, und das ist ganz wichtig in den Momenten, diese Offenheit auch zu haben, sich auf Dinge einzulassen, also nicht gefährliche Dinge oder mit irgendwelchen Leuten jetzt mitgehen, die einem irgendwas versprechen. Da, ne, du hast es mal so schön gesagt, man gibt an der Grenze ja nicht sein Gehirn ab, aber dass man sich auf neue Wege des Transports zum Beispiel auch einlässt, was für mich zum Beispiel dann auch in China halt krass war oder halt auch in ganz vielen anderen Ländern in Asien, dass man als Deutscher nicht dahin geht und dann steht da irgendwo der Timetable, um 8 Uhr geht der Bus, der bringt mich dann dahin, da bin ich dann da und da und da, sondern dass man sich halt einfach darauf einlässt, dass man zum Busbahnhof geht oder an irgendeine Stelle, wo dann halt der nächste Minibus oder was auch immer fährt, wenn er voll ist. Ja. Und das dauert dann halt vielleicht eine Stunde, 2. Aber in der Zeit kann man, das ist ja auch Zeit einfach zum Entdecken. Und für mich war das so ganz, ganz toll, also diese Erfahrung da auch jung zu machen, weil man ja immer es denkt, man muss jetzt, es muss weiter, man verpasst was hin und her. Sondern ich habe relativ schnell gemerkt, dass diese Momente und dieses Stranden, dass das natürlich anstrengend ist. und dass man diese Anstrengung natürlich auch real erlebt, aber dass das immer wieder übertüncht wurde, relativ schnell von den lustigen, von den spannenden Ereignissen. Und wenn sie mal nicht spannend waren, sondern vielleicht sogar ein bisschen aufregend, ein bisschen gefährlich, dann ist es zumindest eine ziemlich coole Geschichte, die man am nächsten Lagerfeuer am Strand oder im Hostel erzählen kann.
Ja, und vor allem, wo bist du im Kopf? Ne? Du bist halt ganz, ganz, ganz woanders. Wie du schon sagtest vorhin, du bist in der Logik, in einer ganz anderen Logik. Du gehst zum Bahnhof und weißt, da fährt der Bus ab. Und du wartest halt, bis er fährt. Mhm. Und wenn er kommt, steigst du ein und sagt einer, nee, Alter, das ist er nicht. Der fährt in die andere Richtung. Dann steigst du wieder aus. Ja. Dann wartest du wieder eine Stunde. Und all das. Und gerade wenn du dich dann, und das ist jetzt so, bringt mich sozusagen zum nächsten Punkt sozusagen, so dich dann so halbwegs klar fühlst, dann in unserem Fall hat sich dann die Gruppe aufgelöst, ne, weil meine Ex-Freundin nach Hause geflogen ist und weil die anderen beiden anders weitergereist sind. Und auf einmal bin ich alleine nach Singapur geflogen. Das war einfach der einzige Flug auf der Reise. Ja, also nee, also ich meine, ich wurde nicht reingesetzt, aber ich war mit Indonesien. Ich habe mich dann nach Jakarta, ne, auf Java, die Hauptstadt Indonesiens, dann durchgearbeitet und bin dann, hab dann gedacht, was mache ich dann? So, und dann guckte ich halt nach oben, dachte so, ja, also oben, da bin ich wieder in Süden,
Norden. Der Geograf spricht.
Da oben ist er wieder.
Ist Norden.
Und dann ist so Thailand, ja. Thailand wird bestimmt nochmal touristischer, da lag ich wohl richtig, will ich mal hin, aber ich habe nicht genug Kohle, um da hinzufliegen. Ich fliege jetzt mal kurz rüber nach Singapur, das waren 30 Minuten und da kann man halt nicht mit dem Boot hin. Ich glaube, das ging, aber das war mir dann doch auch zu hart. Mhm. Und habe dann halt so relativ viel Geld, also eigentlich nicht viel, aber in meinem Budget halt relativ viel Geld für Singapur ausgegeben, bin da hingeflogen. Und dann kommt der nächste Kulturschock. Dann stehst du in einer Stadt, die komplett auf Sauberheit bedacht ist, diese legendären Schilder hat, von denen, wenn du einen Kaugummi hinwirfst, kostet $500 und so. Also eine komplett auf Sauberheit, eine geleckte Stadt, die komplett anders funktioniert, zwar mit demselben Klima, aber komplettes Gegenteil. Und ich natürlich, und darüber haben wir immer mal wieder geredet, alleine. Das heißt, du bist dann auch nochmal in dieser neuen Realität, in der du jetzt seit 6 Wochen bist, bist du auf einmal allein. Und das macht auch was mit mir. Und das war auch nicht immer einfach. Und das ist genau das, was du sagst. Ich habe dann weitergemacht und würde es auch immer wieder so machen. Aber das sagen wir auch bei unseren Live-Auftritten auch immer wieder. Es ist nicht immer einfach. Es ist auch nicht so, dass alles nur mit einem Helikopter ist und läuft klassische Musik wie auf Arte. Oder es steht auch nicht einer im Bikini vorm Tempel und sagt so, guck mal, ich habe gestern Sport gemacht und esse nur vegan oder so. Sondern es gibt auch andere Realitäten. Es gibt die Realität, dass du keine Kohle hast und dass du im Dormitory pennst, also im Mehrbettzimmer, wo du einfach mit Leuten auf engstem Raum irgendwie pennst und es auch nicht schön ist. Du verläufst dich. Du verkopfst dich. Es regnet ohne Ende. Ich bin irgendwann in den Bus gestiegen und habe mit irgendeinem Menschen gesprochen, der wirklich nicht mit mir reden wollte. Und habe am Ende gesagt, danke, dass du mit mir geredet hast, weil ich musste gerade mit irgendjemandem über irgendwas sprechen, weil es einfach zu viel war in dem Moment. Und das gibt es auch. Es heißt nicht, dass ihr irgendwo hinkommt in die Sorglosigkeit und alles läuft super. Und natürlich, es geht dann meistens gut aus, weil die meisten Menschen sind gut. Und wenn man offen auf sie zugeht, alles wunderbar. Aber man durchlebt Tiefs, gerade wenn man sie halt dann nicht reflektieren kann mit anderen Leuten. Und das war witzigerweise Singapur für mich, was der Stadt nicht im Ansatz gerecht wird. Ne? Also weil die Stadt ist toll und da werden wir auch nochmal eine Folge zu machen und so.
Ja, absolut. Tolle. Ich bin sehr, sehr gespannt darauf, Jochen. Ich hab Bock ein bisschen auf den Cliffhanger jetzt. Du bist ja in China gelandet, ne? Am Ende dieser ersten Reise.
Ja.
Sollen wir jetzt mal so einen klassischen Cliffhanger einbauen und schauen, erste Reise China, weil mir fallen zu China jetzt, weil da ich auch in den 90ern noch weit vor den Olympischen Spielen war, noch so viele Sachen ein, dass wir Reisen, Geschichten einfach so ein bisschen chinesisch die nächste Folge anfangen und dann gucken, wo es uns hintreibt.
Ja, und unter einer Bedingung, dass wir vorher dann noch kurz, also in der nächsten Folge, nach Bangkok können, weil ich kann noch, ich sag nur zwar wegen Cliffhanger, ich sag Ratten auf meinem Bauch, ich sag pennen wie auf einer Müllkippe, ich sage, also wirklich, es kommen Sachen, die werden, es werden noch Erlebnisse kommen und China sehr gerne. Also wie gesagt, ich werde die nächste, dann würde sich die Zukunft drehen, unter anderem über halt diese Geschichte, eine sehr lange Zeit, eine große Liebeserklärung an Bangkok auch zum Teilweise, aber halt auch Erlebnisse und wie man auch vor allen Dingen alleine früh weiterreist in seiner frühen Reisebiografie und Hongkong und Peking. Michael,
sehr, für mich sehr ist ein gerne. Deal. Das Schöne, um euch jetzt keine Angst zu machen vor der, auch vor der nächsten Folge. Jochen und ich sind ja immer ein bisschen unterschiedlicher gereist. Ich war zwar auch mit 19, 20 nicht reich, aber ich habe halt $3 für ein Hostel ausgegeben und nicht nur eins und manchmal auch $10 oder $15. Das heißt, nicht alles war schrecklich. Ich werde ein paar schöne Geschichten erzählen. Und bin gespannt, wie Jochen mit hast du die Ratten, hast du die gefangen mit deinem, hast du die totgebissen dann oder wurde
Michael, mit Michael, Michael Cliffhanger, du hast es richtig alles gesagt. Von daher, nee, und es war ja auch alles viel Schönes dabei. Es war trotzdem toll. Ja. Nur die Anekdoten sind ja manchmal auch andere und
das stimmt.
Ja, aber ihr merkt, wir finden uns. Von daher, das haben wir jetzt gerade gemerkt und dann lass uns das gerne so mit unseren Freunden da draußen verbleiben. Unter einer weiteren Bedingung, dass ihr uns sehr gerne schreibt. Wie das für euch war oder was euch antreibt oder was euch immer auch dazu einfällt, an was euch das erinnert hat oder was. Wir wollen das wissen, denn ich glaube, dass gerade jetzt, wo man oft zu Hause sitzt und so, lass uns die, ich will jetzt nicht wieder Stadionrock machen, Michael, also wie du Bon Jovi damals gehört hast, aber ja. Die Community stärken, insofern wir sind eine Community und lass uns das gerne wissen und dann werden wir uns einen Weg finden, wie wir das verarbeiten, dass wir halt alle noch ein bisschen diese Philosophie ein bisschen weiter verbreiten.
Also schreibt das gerne auf, schickt uns Mails oder bei Facebook.
Fotos,
ne? Und dann gucken wir mal, ob wir das irgendwie bei uns auf dem Blog oder bei Insta oder bei Facebook vielleicht benutzen und zusammenschrauben. Und schickt uns das mal. Wir gehen jetzt auch ganz ganz blau in die nächsten Wochen rein und gucken, was passiert. Also gerne Nachrichten an uns, eure Geschichten, eure Erlebnisse her zu uns und dann und natürlich Fotos. Wenn ihr vielleicht ein bisschen älter seid, also jetzt nicht 18 oder 19, dann macht das keinen Sinn, aber wenn ihr Fotos habt von vor 15 Jahren, wie ihr vielleicht zum ersten Mal auch in so einer Thai-Wickelhose irgendwo gestanden habt in der Orangen, schickt uns gerne die Bilder, wir freuen uns dazu. Jochen wird ganz viele Bilder von seiner ersten Reise nach Indonesien jetzt schon kredenzen in den nächsten Tagen bei uns auf Social Media. Ich freue mich sehr, eins habe ich schon gesehen, das mit den langen Haaren von hinten, wo ich dachte, die Frau hat ja gar kein Bikini an, aber es war Jochen.
Ja, ich hatte wirklich keine an.
Ne? Ja, das stimmt.
Aber ich glaube, dass da mal, genau, und das aber auch, weil du jetzt sagtest, genau, wir wollen die Bilder sehen, damit Michael nicht allein ist.
Ja, das
und nicht allein.
Genau.
Aber auch bei den jungen Leuten, es würde mich wirklich interessieren, ob das Leute, ob es da Parallelen gibt. Lass uns das mal wissen.
Oder wie?
In den all den Sachen,
wie, ja. Ja, oder wie ihr jetzt, wenn ihr 18, 19, 20, 21 seid, wir haben ja eine breite Hörerschaft. Es ist ja nicht so hier nur Fadi erzählen vorm Golfkrieg oder so, sondern wie ihr das seht, also wenn ihr jetzt das erste Mal unterwegs seid, weil es natürlich anders ist, jetzt erste Reisen in der Jetztzeit und 90ern. Wir hatten zwar natürlich auch schon Reisebücher und alles Mögliche und du konntest ja viel Info besorgen, aber du hattest natürlich nicht das Netz und du hattest nicht Instagram, wo Bilder, sag mal, von Bali von vor 2 Tagen zu sehen sind. Ob das anders ist, ob das ein anderes Gefühl gibt, reißt man da vorher schon mal die Orte ab, weil ich kenne das von mir selbst mittlerweile, dass ich auf Instagram so gucke, oh, das ist cool, da möchte ich hin und speichere mir das und reise mehr so und nicht mehr, dass ich mir einfach nur den Reiseführer kaufe. So unterschiedlich ist es ja geworden. Also wenn ihr da was zu mitteilen habt, schreibt uns gerne, wir haben ja vielleicht alle ein bisschen mehr Zeit jetzt, in den nächsten Wochen. Apropos mehr Zeit, Jochen, wir wollen noch einen Tipp geben. Einen Tipp auch von Herzen. Denn es gibt ja schöne Reisepodcasts in Deutschland und einer, den wir gut kennen mittlerweile, der mit dem wir uns zuletzt auch getroffen haben, ist der Erik vom Weltwach-Podcast. Und wir mögen diesen Podcast sehr, sehr gerne, Weltwach, weil der auch ums Reisen geht, aber anders. Also der Erik hat nicht immer den gleichen Kumpel, mit dem er da sitzt und sich abarbeitet, sondern der Erik hat immer Gäste. Und zwar so richtig.
Da steckt dir jetzt ein kleiner Vorwurf auch dran, mich drin.
Ja, schön, dass du mitbekommen hast, Jochen.
Nee, aber der Erik hat tatsächlich Gäste. Also der Erik hat sehr gute Gäste sogar. Was hat er? Der hat Reinhold Messner gehabt.
Reinhold Messner, ja.
Rüdiger Neberg, also wirklich die großen, großen Reisenden und spricht mit denen über teilweise abgefahrene Reisen. Er redet auch mit Fotografen über das Thema Reisen. Also er macht es anders als wir. Er hat Gäste, mit denen er einzelne Aspekte bearbeitet. Und es ist einfach sehr schön. Wir hören das sehr gerne, weil der Erik ist ein verdammt schlauer, lieber Kerl, der das Thema aber anders aufmacht als wir. Und wenn ihr gar nicht mehr weiter wisst, hört mal rein, weil es ist eine super Ergänzung sozusagen.
Ja, es gibt mittlerweile auch richtig viele Folgen von ihm und da geht's dann um so Sachen wie von Deutschland nach Tibet laufen, weißt du, so einmal um die Welt radeln, ne? Also so harte Sachen, die Jochen und ich gar nicht machen könnten, ne? Polarexpeditionen, ne? Auch mal so die Thematik Reiz der Gefahr, ne? Es gibt ja auch so extreme Reisende und die haben ja auch verschiedene Motivationen und verschiedene Erfahrungen gemacht. Und darüber spricht der Erik in Weltwach, ein Podcast, den wir in dieser Zeit sehr empfehlen wollen. Und wenn dann könnt ihr immer abwechselnd mal eine Folge Reisen hören. Wir haben auch ganz, muss man auch immer dazu sagen, wenn ihr euch uns erst in den letzten paar Wochen kennengelernt habt, die ganzen alten Folgen, in Anführungszeichen, alten Folgen, die sind nicht alt. Also die Folgen aus den letzten 2 Jahren, weil wir ja, das habt ihr vielleicht gemerkt, wir geben ja keine konkreten Hoteltipps oder so spezielle Tipps, sondern wir reden mehr über den Spirit da, über die Länder da, wie man da reist, schon auch über Orte. Das heißt, diese Folgen von vor 2 Jahren sind in dem Sinn aktuell. Also reist mit uns durch die Welt, hört euch durch unsere Bibliothek durch. Und da könnt ihr euch ein bisschen Zeit vertreiben. Und wenn ihr eine Folge Reisen hört, hört ihr mal eine Folge Weltwach. Und ansonsten, wie gesagt, schreibt uns eure Geschichten, folgt uns auf Instagram und auf Facebook. Und wir freuen uns immer sehr über Sterne bei iTunes.
So sieht das aus. Und dann erstmal vielen Dank fürs Zuhören, Michael. Und ich danke dir auch für deine ganzen Sachen, die du gesagt hast. Das wusste ich nämlich tatsächlich zum großen Teil wirklich nicht. Und
ich auch nicht.
Nee, ich bin,
ich bloppt alles so hoch.
Das ist geil, ne? Also ja. Ich glaube, Reisengeschichten. Also ich denke, dass wir können uns da echt auf was freuen. Ich habe jetzt Bock auf die nächsten Folgen. Und wie gesagt, ihr werdet weiterhin was über schöne Orte erfahren, die ihr bereisen könnt bald wieder. Und ein bisschen was dazu über die Philosophie des Reisens. Und wenn ihr ein schlimmes Bild von mir sehen wollt, geht jetzt ins Internet.
Ihr Lieben, kommt gut durch diese Zeit. Wir haben ja gesagt, wir wollen nicht so viel über Corona sprechen. Was wir aber auch bei uns im Netz gesagt haben, informiert euch gut, guckt jeden Tag mindestens einmal Nachrichten. Guckt bei unseren Kollegen beim Öffentlich-Rechtlichen vorbei oder bei seriösen Quellen wie Spiegel, Süddeutsche Zeitung, Die Zeit. Da gibt's auch noch mehr, aber passt drauf auf, dass ihr nicht auf irgendwelche komischen Fake News reinfällt oder euch darüber Gedanken macht. Viel bei Facebook, viel bei WhatsApp, wo man im ersten Moment denkt, ach, guck mal, checkt das immer, wo das herkommt und vertraut, und das kann ich wirklich sagen, weil wir da auch beide arbeiten, vertraut den Kollegen vom Öffentlich-Rechtlichen, vom Radio, vom Fernsehen. Da passieren auch mal Fehler, aber die werden dann auch korrigiert. Und ich glaube, das ist in unserer Zeit gerade wichtig, dass wir uns alle sehr, sehr gut informieren.
Vielen Dank fürs Zuhören. Passt auf euch auf. Gute Reise und bis bald, Freunde, Freundinnen.
Tschüss.
Tschüss.
Reisen. Geschichten mit Jochen Schliemann und Michael Dietz.